Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Einmal ist kein Mal, zweimal ist eine Wiederholung, aber beim dritten Mal, ja, beim dritten Mal, da wird schon eine kleine Tradition draus. Und weil es bei euch in den beiden vergangenen Jahren so gut angekommen ist, machen wir im Sommer jetzt eben wirklich eine Tradition draus. Am Mikrofon ist diesmal Mischa Drautz und auch in diesem Sommer begrüßen wir von Mir san Tier euch zu einer Folge, die komplett aus euren Fragen besteht. Der Tierpark Hellerbrunn hat in den letzten Wochen auf Instagram und Facebook dazu aufgerufen, uns vom Podcast Fragen zu schicken, die ihr unbedingt geklärt haben wollt. Und da kamen Fragen zu bestimmten Tierarten, Fragen zu Tierpflege, zu Tierneulingen, zu Tiernachwuchs natürlich und. Jetzt kamen da wieder so viele Fragen, dass wir gleich zu Beginn sagen müssen, alle werden wir nicht unterkriegen und geklärt bekommen, aber wir gehen es einfach zackig an und freuen uns drauf. Da sind tolle Fragen dabei, auf deren Antworten ich wirklich auch gespannt bin. Und ich habe einige Gesprächspartner natürlich an der Seite, damit diese Fragen geklärt werden können. Und zu Beginn Nils Richter, einer der Bereichsleiter bei der Tierpflege. Hallo Nils.
Hallo.
Tierpflegefragen gab es natürlich jede Menge. Ist ja auch ein super spannender Job hier. Wir stehen jetzt hier gerade hinter der Löwenanlage, hinter der großen. Eine Frage war auch, wie sieht ein typischer Arbeitstag in der Tierpflege aus? Jetzt sind wir hier gerade bei den Löwen. Du warst jetzt wahrscheinlich hier auch unterwegs. Wie sieht so ein typischer Tag aus?
Einen typischen Alltag gibt es so eigentlich nicht. Wir arbeiten ja nicht mit Maschinen, sondern mit Tieren. Und da ist wirklich jeder Tag, auch wenn er grob von der Struktur gleich aufgebaut ist, ist jeder Tag einfach unterschiedlich. Aber jeder Tag beginnt erstmal damit, dass man seine Tiere, die man betreut, einmal durchguckt. Sind noch alle da, haben alle gefressen, sind alle gesund. Also wirklich, das geht von ein schneller Blick übers Tier einmal drüber, Augen, Mund.
Das heißt auch ganz nah dann hin, macht man das mit dem Fernglas oder lockt man dann eher doch mit Futter ein bisschen hin, dass man einen besseren Blick hat oder wie geht ihr da vor?
Also bei den Löwen hier, das sind zwei Stück, ist das relativ einfach. Da fahre ich mit dem Fahrrad vorbei, sehe beim Vorbeifahren, sie liegen beide da, fahre dann gleich weiter zu den Luchsen oder je nachdem, was dann anfällt. Bei den Elchen zum Beispiel jetzt hier direkt nebendran, sieht man es auch. Bei den Fischen ist es nicht ganz so einfach und auch da werden wir nicht jeden einzelnen Fisch jeden Tag kontrollieren können, sondern da geht es einfach um den groben ersten Blick, wenn man ins Aquarium reinschaut. Schwimmen sie alle noch normal wie sonst auch und ja, das kommt auf die Tierarten drauf an. Das ist sehr unterschiedlich, die Kontrolle.
Okay, also der Check, wie geht es dann weiter tagsüber? Wahrscheinlich dann Anlagen, auch säubern, sowas ganz wichtig?
Auf jeden Fall. Vor allem müssen wir schauen, dass dann auch die Scheiben und alles sauber gemacht sind, bevor die Besucher kommen, dass wir nicht zwischen den Besuchern anfangen, die Scheiben zu reinigen, sondern dass das einfach vor 9 alles erledigt ist, sodass die dann ein schönes Erlebnis hier bei uns haben. Dann wird meistens im Hintergrund entweder Futter vorbereitet für den Nachmittag oder die Innenstallungen sauber gemacht.
Und wahrscheinlich dann auch versetzt die Arbeitszeiten von den Tierpflegerinnen und Tierpflegern?
Im Endeffekt arbeiten wir in der Gleitzeit, wobei schon die meisten so gegen 7 starten. Aber es ist nicht in Stein gemeißelt, sondern wir gucken einfach, wie sich das ergibt und dass halt die Arbeiten, die vorher erledigt werden müssen, bevor der Zoo öffnet, dann wirklich auch erledigt werden können.
Dann noch mehr Fragen von den Mir san Tier-Hörerinnen und Hörern. Die kommt, glaube ich, fast jedes Jahr, ist aber spannend, weil ja auch die Leute unterschiedlich antworten. Vielleicht, welche Tiere machen die meiste Arbeit?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, wenn man verschiedene Kollegen fragt, wird jeder sagen, sein Tier. Es ist äußerst unterschiedlich, weil jetzt nimmt man mal den Eisbären. Der macht jetzt nicht so viel, direkt nenne ich es mal in Anführungsstrichen, den man sauber machen muss, aber man entsteckt viel Zeit in die Beschäftigung. Andersrum ist es jetzt bei einer Antilope, die auf einer Anlage steht und während dem Laufen den Kot verliert und man muss die ganze Anlage eine Stunde lang kehren, macht das halt die Arbeit. Und so ist das auch das wieder sehr unterschiedlich. Beim Elefanten ist einfach der Kothaufen an sich schon so groß, dass man ein technisches Gerät braucht, was jetzt im Maushaus nicht der Fall ist. Aber trotzdem wird da in die Dekoration viel Arbeit reingesteckt. Und so ist das sehr individuell, so wie auch unsere Tiere, die wir betreuen, individuell sind einfach.
Dann gehen wir beide mal noch weiter und zwar Richtung Schildkrötenhaus, weil es gab verblüffend viele Schildkrötenfragen, sage ich dir. Also da wollen wir mal hören, was du da alles sagen kannst. Unsere Brillen sind beschlagen. Wir müssen erstmal unsere Brillen putzen, Nils und ich, weil wir sind im Schildkrötenhaus und hier ist es erstmal gleich wieder ein warmer Luftschub, den wir abkriegen.
Ja, aber jetzt so langsam sehe ich wieder was.
Also, Schildkrötenfragen, Nils. Spüren Schildkröten, wenn man ihren Panzer streichelt?
Definitiv ja. Vielleicht jetzt, wenn man ganz vorsichtig drüber streichelt, nicht. Ich behaupte schon. Aber wenn man so leicht anklopft, auf jeden Fall, definitiv.
Und woher merkst du das? Einfach, weil sie darauf reagieren oder was ist das?
Die reagieren drauf tatsächlich, ja.
Denkt man ja immer nicht, weil es halt so dick und stabil wirkt.
Trotzdem ist das halt, man muss sich vorstellen, die Wirbelsäule ist mit dem Panzer knöchern verbunden. Das heißt, da gibt es eine direkte Verbindung. Und außen sind dann zwar noch diese Keratinplatten drauf, also ähnlich wie unsere Fingernägel. Aber selbst wenn man sich selber so ein bisschen über einen Fingernagel drüber fässt, spürt man das ja auch. Und ähnlich stelle ich mir das dann bei den Schildkröten auch vor.
Dann auch eine Frage zum Panzer. Wachsen die Schildkrötenpanzer? Jetzt kommt hier gerade eine kleine auf uns zu, die so ein bisschen größer wie ein Schuhkarton groß ist.
Die Panzer wachsen. Man sieht es jetzt auch recht schön. Also es ist eine Strahlenschildkröte. Und die äußere Keratinschicht geht richtig wie so Baumringe fast schon. Wie so, ja, so Wachstumsringe sieht man, wie da immer mehr dazukommt. Und die wachsen, ja. Die sind nicht starr und fest. Es ist zwar innen knöchern, aber außen die Schicht wächst einfach mit.
Und hört dann aber irgendwann ab einem gewissen Alter auf? Also wachsen so wie wir körpergrößenmäßig wachsen und dann irgendwann nicht mehr? Oder das ganze Leben lang?
Also jetzt gerade, wenn man unsere Riesenschildkröten anschaut, geht es am Anfang halt schnell und richtig schnell bei den Großen. Und wird dann schon deutlich langsamer irgendwann, ja.
Okay, jetzt melden sich auch die Papageien. Ich suche gerade mal meine Fragenliste durch. Tut mir leid, keine Fragen zu den Papageien. Auch wenn, glaube ich, alle die Papageien auch sehr, sehr schätzen hier. Aber keine Papageienfrage, sondern mehr Schildkrötenfragen. Und zwar, wie sehen die innen aus?
Also wie vorhin schon gesagt, die Wirbelsäule ist quasi, geht nicht gerade durch die Schildkröte durch, sondern quasi ist so ein bisschen an die Panzerform angelehnt. Also,
also auch nach oben sozusagen.
Genau, ist verwachsen mit dem Panzer und auch die Brustwirbel sind teilweise mit dem Panzer quasi verwachsen, sodass das schon anders ausschaut als bei uns, aber an sich ähnlich aufgebaut ist.
So einen großen Buckel sozusagen.
Ja, genau, genau. Also die Wirbelsäule geht so wie der Panzer im Buckel einmal durch das Tier durch, aber halt mit dem Panzer verwachsen.
Jetzt sehe ich gerade hier bei den Schildkröten auch die Riesenschildkröte mit der Strahlenschildkröte, die ja fünfmal so groß ist, die Riesenschildkröte, dass die auch so Kopf an Kopf kurz in Kontakt treten. Ich hätte jetzt als kleine Schildkröte vielleicht auch ein bisschen Schiss vor der großen.
Ja, wir haben am Anfang auch, waren wir uns nicht ganz sicher, ob das so richtig gut funktioniert, aber die haben sich mega gut arrangiert und wir hatten hier noch keine Probleme zwischen den zwei doch recht unterschiedlichen, also von der Körpergröße Arten.
Wenn jetzt andere Tiere mal aneinander geraten, dann passiert da kurz ein Wusch irgendwie und dann rennt der eine wieder weg. Bei Schildkröten, man kann ja nicht so schnell wegrennen.
Naja, man unterschätzt das, aber sie sind schneller, als man sich das manchmal vorstellt.
Also du meinst jetzt, wenn wirklich was ernst mal wäre, dann könnte die durchaus ein bisschen abhauen?
Ja, das auf jeden Fall. Und sie haben ja hier eine große Fläche. Wenn das Wetter das wieder zulässt, können sie dann auch noch draußen. Es sind eher die kleinen Strahlenschildkröten untereinander, die sich kappeln und dann einen Kollegen auf dem Rücken drehen, als die Großen, die Kleinen.
Gemeinheit unter Schildkröten ist, den anderen auf den Rücken drehen.
Ja, sie schubsen sich so und dann kann das schon mal passieren, dass einer umkippt, ja.
Letzte Schildkrötenfrage, geht auch ganz schnell zu beantworten, glaube ich. Kommen sie in die neue Dschungelwelt?
Definitiv, also keine von denen, die hier sitzen, aber wir werden da in Richtung Wasserschildkröten schon neue Arten mit aufnehmen.
Diese bleiben hier alle, aber neue, vor allem Wasserschildkröten, kommen in die Dschungelwelt.
Genau, ja, so werden wir das machen.
Dann schaue ich mal, was habe ich hier noch als Schnellfragerunde für dich zum Abschluss. Jetzt keine Schildkrötenfragen mehr, sondern frisst eine Giraffe auch Beeren bzw. Obst?
Wenn sie es erwischt, sagt sie dazu nicht nein. Aber 99% ihrer Nahrung besteht tatsächlich aus Laub und auch das bilden wir in unserem Futter nach, indem wir halt Heu oder Luzerne füttern in entsprechender Höhe. Aber fressen würden sie es tatsächlich schon, wenn sie drankommen.
Dann, warum darf man ein Praktikum im Tierpark erst ab 16 Jahren machen?
Das hat versicherungstechnische Gründe. Also jüngere Praktikanten müsste man viel intensiver und umfangreicher betreuen, als dass das bei uns momentan möglich ist, aber da sind wir dran, dass wir gucken, ob das auch wieder funktioniert.
Auch an uns kam eine Frage, nämlich auch, ob man ein Praktikum beim Podcast-Team machen kann. Haben wir bisher nicht tatsächlich, aber es wollen Leute doch gerne mal bei einem Podcast zuschauen, wie entsteht der, wie wird der gemacht. Also vielleicht gehen wir wirklich bald mal eine Podcast-Folge an, bei der man zuschauen kann und dabei sein kann. Okay, die Papageien sind auch dabei. Ich höre schon große Begeisterung bei den Papageien. Hoffentlich bei euch auch. Falls wir das mal angehen, dann lassen wir es euch auf jeden Fall wissen. Ja, und eine letzte Frage sehe ich noch an dich. Dann ziehen wir weiter. Schwimmen eure Tiger im Sommer in ihrem Wasserbecken?
Also richtig schwimmen Wahrscheinlich schon ab und zu. Man sieht es relativ selten tatsächlich. Also was man schon häufig sieht, dass sie so am Wasserrand liegen und sich abkühlen. Und wir sehen aber auch regelmäßig, dass sie einfach pitschpatsch nass sind. Aber jetzt so richtig schwimmen habe ich sie selber noch nie gesehen. Aber sie werden es tun, weil sonst wären sie nicht komplett nass.
Also irgendwie so einmal kurz abkühlen, eher als dass sie jetzt eine Runde einmal kraulen.
So würde ich das beschreiben, ja.
Aber er kann schwimmen, also er kann jetzt nicht nur platsch rein, platsch raus.
Nee, die können schon richtig schwimmen, ja. Ähnlich jetzt wie ein Eisbär auch, so stelle ich mir das vor. Aber wie gesagt, sie liegen eher am Rand zum Abkühlen und das wirklich regelmäßig. Also sie haben keine Angst vorm Wasser oder keine Scheu.
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung und du hast Lust auf einen Job im sinnstiftenden Umfeld von Artenschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung? Hellabrunn bietet des Öfteren spannende Stellen an für ausgebildete Tierpfleger, Naturwissenschaftler, Handwerker, Mitarbeiter in der Verwaltung sowie Minijobs in den Kassen und beim Besucherservice. Auch deine Berufsausbildung in der Tierpflege oder Gärtnerei kannst du im Tierpark Hellabrunn machen. Schau mal vorbei auf www.hellabrunn.de/karriere. Es könnte sich lohnen.
Mir sind hier der Zoo-Podcast aus Hellabrunn heute mit ganz vielen Fragen, die ihr uns auf Instagram und Facebook geschickt habt. Und jetzt habe ich dafür einen Kuratoren-Doppelpack am Mikrofon. Carsten Zehrer ist da.
Hallo Mischa, grüß dich.
Und Erik Diener.
Hallo.
Los geht's, deswegen sind wir hier im Urwaldhaus mit den Schimpansen. Und zwar hat es geklappt mit der Affenzusammenführung. Ja, also um Nachwuchs bei den stark gefährdeten zentralafrikanischen Schimpansen zu sorgen, hat Hellabrunn ja einen neuen Schimpansen aus dem Zoo Pilsen geholt. Haben wir auch viel drüber gesprochen, auch in der Podcast-Folge 125, wer reinhören will. Also sehr komplex, Zusammenführung einer Schimpansengruppe. Carsten, wie sieht's da gerade aus?
Ja, sehr komplex trifft es tatsächlich. Uns war von vornherein klar, dass das Ganze natürlich eine etwas langwierige Geschichte auch wird. Einen erwachsenen Schimpansenmann in so eine bestehende Gruppe zu integrieren, dauert halt seine Zeit. Wir haben zunächst eigentlich versucht, Jumbo auch mit den Weibchen zusammenzubringen, sind da dann, weil es da einige kleinere Rückschläge gab, wieder von abgekommen und sind aktuell gerade dabei, die männlichen Tiere zusammenzugewöhnen, sodass sich da Koalitionen auch bilden können. Das Ganze geht ja immer in enger Abstimmung auch mit dem EEP, wo also wirklich auch Kolleginnen und Kollegen sitzen, die das ja quasi täglich begleiten in verschiedenen Zoos, so eine Schimpansenzusammenführung.
Also Erhaltungszuchtprogramm EEP. Ja,
genau, richtig. Mit den Kollegen stehen wir eigentlich täglich auch im Austausch. Da werden Videos ausgetauscht und da kriegen wir natürlich auch sehr viel Feedback, wie wir wirklich weitermachen sollten am besten. Und ja, das ist wirklich eine sehr interessante Sache.
Ja, kann man dann auch eben immer mal wieder beobachten. Die Schimpansen werden dann sozusagen oft ja in der Nähe gehalten, also dann nur noch durch ein kleines Gitter. Also man hat ja versucht, diese Annäherung, wie stark kann man sie zusammenlassen, ohne dass da eben, ich glaube, der Hans-Peter Steinmetz hat mal gesagt, ohne dass da ein Finger abgebissen wird, was eben auch mal schnell passiert, wenn die sich zusammentun. Also tatsächlich, wie geht es? Da seid ihr immer so ein bisschen auf und ab, näher, enger, wieder auseinander.
Richtig, also Zusammengewöhnung heißt jetzt nicht, dass sie unbedingt wirklich dauerhaft schon zusammensitzen in irgendeiner Konstellation, sondern Zusammengewöhnung heißt eben auch, dass sie erstmal vielleicht nur Sichtkontakt haben und näher zusammenkommen, vielleicht nur durch ein Gitter getrennt. Und ja, das ist wirklich Schritt für Schritt. Das ist auch immer mal wieder ein Auf und Ab. Das ist auch tagesformabhängig natürlich bei den Schimpansen, muss man auch sagen. Die haben auch mal mehr Interesse, mal weniger Interesse. Aber wir sind da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg jetzt auch.
Also das bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Nächste Frage, die uns erreicht hat, fand ich sehr spannend, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Könnte sich Hellabrunn noch innerhalb der Stadt vergrößern?
Das ist aufgrund der geografischen Lage sehr schwierig. Auf der einen Seite haben wir die Isar, da können wir schlechthin expandieren. Auf der anderen Seite den Hang nach Harlaching hoch, die Hochleite, auch schwierig. Und dann gibt es ja noch das Landschaftsschutzgebiet der Isarauen, wo wir eigentlich auch nicht reinbauen dürfen. Von daher ist es nicht wirklich möglich. Was schade ist, weil je größer, desto größer könnten wir unsere Gehege gestalten.
Dann die einzige Chance, dass man irgendwie hinter den Kulissen, waren wir ja auch oft, dass man da irgendwie noch was abzweigt oder braucht ihr das einfach auch alles, dieses hinter den Kulissen, die Futterwirtschaft und so weiter, wo tatsächlich ja auch die Besucherinnen und Besucher nicht hin dürfen, wo ja noch Gebiete sind, aber die braucht ihr für den ganzen Transport und so. Oder könnte man da noch irgendwas abzweigen?
Ja, rein für die Logistik, für die Futterlogistik, aber auch für die Erhaltung von seltenen Tierarten brauchen wir diese Räumlichkeiten, die wir haben. Und über die sind wir total froh. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, über die ganzen Frösche und Fische und was wir alles hinter den Kulissen halten und züchten. Und es ist auch gar nicht so viel Platz. Also wenn wir das verlieren würden für Schaugehege, dann würden wir gar nicht mehr das leisten können, was wir jetzt tun.
Dann schaue ich mal weiter. Dann gab es natürlich auch im Nachklapp zu Otto, der Elefantenbulle, der Junge, der gestorben ist, gab es eine Frage zu den Tierpflegern. Gibt es eine Seelsorge für Tierpfleger? Wir haben ja gemerkt, wie sehr alle der Tod von Otto getroffen hat.
Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die in den letzten Monaten, Jahren sehr viel diskutiert wurde. Nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Zoos. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass wir da bisher noch zu wenig machen. Wir müssen da einfach noch mehr drüber nachdenken, wie wir den ganz besonders direkt betroffenen Kolleginnen und Kollegen da auch einfach zur Seite stehen können. Passiert natürlich jetzt auch schon. Da wird
ist halt mehr so ein Kollegengespräch.
Ganz genau. Aber wir überlegen schon, auch mit anderen Zoos zusammen, wie wir das Ganze auf professionelle Beine stellen können. Ich meine, es gibt natürlich für Unfälle oder so etwas, für Betroffene gibt es natürlich diese Seelsorge, die angeboten wird, aber es ist bei uns ja doch nochmal ein etwas anderes Thema, wenn eben ein Tier stirbt, mit dem man Jahre, Jahrzehnte zusammengearbeitet hat. Und ja, wir haben es im Fokus, aber es ist tatsächlich eine Sache, der man sich noch widmen muss.
Also tatsächlich guter Punkt oder ähnliche Gedanken, die ihr euch auch macht. Dann gehen wir vielleicht nochmal raus. Hier ist im Urwaldhaus so viel los hier im Sommer. Reden wir einfach draußen noch ein bisschen weiter. Wir sind weiter im Tierpark Hellabrunn unterwegs und so wie wir unterwegs sind, springen wir auch von Frage zu Frage. Jetzt kommen jede Menge Tier-Nachwuchsfragen. Es geht los mit den Wölfen. Werdet ihr in die Wolfszucht einsteigen?
Nein, wir haben ja aktuell ausschließlich Rüden bei uns in der Wolfsanlage.
Und da ist eben dann auch keine Wölfin angepeilt?
Nein.
Also, geht auch mal schnell, dann machen wir einfach weiter. Bekommt Nashornmännchen Nico ein neues Weibchen? Auch da sind Hoffnungen auf ein Pärchen da.
Leider nicht. Also wenn wir uns auf den Masterplan fokussieren, dann ist ja geplant, an der Stelle, wo jetzt das Nashornhaus steht, eine Entwicklung zu einer großen Südamerika-Anlage mit Capybaras, Vicuñas, großer Ameisenbär. Der große Ameisenbär ist ja schon eingezogen und hat dann sozusagen den Anfang gemacht. Und die Panzernashornhaltung an dieser Stelle wird auslaufen und Platz machen für südamerikanische Tiere.
Nico bleibt sozusagen, aber es kommen dann keine Nashörner mehr dazu.
Ja, genau. Außer man schaut ganz weit in die Zukunft auf den Masterplan, wo dann afrikanische Nashörner irgendwann nach Hellabrunn ziehen werden.
Noch eine Nachwuchssache, glaube ich, und zwar, da sieht man auch wieder an der Frage, wie sehr die Hörerinnen und Hörer Bescheid wissen, wann kommt ein neues Orang-Utan-Männchen? Kommt jetzt wieder? Nein.
Zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich nicht, nein. Es ist im Orang-Utan-EEP aktuell auch so, dass nur bestimmte Gruppen in Zoos züchten sollen. Und unsere Gruppe aufgrund von früheren Zuchterfolgen schon sehr, sehr gut repräsentiert ist, wie man sagt, in anderen zoologischen Gärten, ist bei uns zum derzeitigen Zeitpunkt nicht angedacht, dass wir in die Zucht wieder einsteigen.
Okay, jetzt kam also irgendwie dreimal, nein, 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 ist nicht. Vielleicht ja auch ein bisschen das, was manchmal ja auch Zoos vorgeworfen wird. Ey, ihr wollt immer möglichst viele Jungtiere, weil alle Besucherinnen und Besucher das süß und schön finden. Und wir ja auch, müssen wir zugeben, immer spannend und interessant ist, Tiere mit Jungtieren zu sehen. Aber da gibt es eben klare Pläne. Und in dem Fall sind bei den Tierarten zum Beispiel, seid ihr einfach nicht vorgesehen. Führt mich vielleicht ein bisschen auch zu dieser Kritikerfrage, die auch kam. Und zwar, wie geht ihr als Tierpark mit Kritik um?
Ja, uns erreicht relativ viel Kritik. Viele davon ist tatsächlich sehr konstruktiv, mit der können wir gut umgehen, da können wir in die Diskussion reingehen, erklären, weshalb wir bestimmte Entscheidungen getroffen haben, weshalb vielleicht ein Tier bei uns abgegeben wird, weil es anderswo für die Nachzucht gebraucht wird, weshalb wir eine Tierherde hier aufgeben müssen, weil wir die Haltungsbedingungen nicht mehr erfüllen können. Es gibt aber leider auch sehr viel unsachliche Kritik, die uns über soziale Medien erreicht, die teilweise gar nicht darauf abzielt, einen Dialog zu starten, sondern einfach nur, ja, sozusagen irgendwo in eine Kerbe reinhauen ist. Das trifft uns manchmal auch immer so ein bisschen, aber dadurch, dass wir da uns gegenseitig auch stützen können und über sowas sprechen können, können wir damit schon umgehen. Aber wenn jemand am fachlichen Austausch interessiert ist, sind wir immer offen dafür und vor allem auch dankbar dafür.
Dann wollen vielleicht sogar ein paar eure Jobs, glaube ich, übernehmen. Und zwar können auch Quereinsteiger Kuratoren werden oder Mitarbeiter in der Zoologie. Also entweder euren Job übernehmen, aber vielleicht ist es auch, sie wollen einfach mit euch zusammenarbeiten. Wie ist es? Wie kann man da in den Zoo kommen, nicht nur in der Tierpflege?
Quereinsteiger ist tatsächlich in Deutschland ein bisschen schwierig im kurativen Bereich oder selten, sagen wir es mal so. In anderen Ländern ist das ein bisschen anders. Aber in Deutschland sind wirklich die meisten Kuratoren entweder Biologen oder Tiermediziner. Das heißt, die beste Möglichkeit, um wirklich in einen Zoo, in den kurativen Bereich mal hineinzuschnuppern, wäre über ein Volontariat, was wir auch hier in Hellabrunn regelmäßig anbieten, wo man für erstmal ein Jahr wirklich in diesen Beruf hineinschnuppern kann. Alles erlebt, was ein Kurator auch im täglichen Leben macht. Das wäre so die beste Möglichkeit eigentlich.
Und davor auch Biologie, Tiermedizin, noch irgendwas, was ihr empfehlen würdet?
Ökologie, es gibt mittlerweile auch schon einen Master für Artenschutz spezifisch. Das sind eigentlich so die klassischen Berufsbilder bei uns.
Dann schaue ich weiter auf meine riesig lange Fragenliste. Warum sind bei euch Hunde erlaubt? Also, ist ja in anderen Tierparks tatsächlich auch verboten, kenne ich auch, dass man nicht mit dem Hund rein darf. In Hellabrunn geht es. Wieso ist es so?
Ist eine sehr gute Frage. Da haben wir uns auch Gedanken drüber gemacht. Wir können es nicht nachvollziehen. Es war
oder
es
Tradition.
Ist, genau, es ist wirklich schon sehr lange so. Es ist nicht nur eine Ausnahme, dass Hunde mit rein dürfen, sondern es ist auch besonders, dass Hunde überhaupt keinen Eintritt zahlen müssen. Das ist in vielen anderen Zoos auch anders. Hunde sind natürlich für viele unserer Tiere auch eine interessante Beschäftigung. Wenn man mal sieht, wie die Löwen reagieren, wenn ein Hund vor der Anlage, vor den Scheiben steht, kann man nicht von der Hand weisen, dass die Hunde auch interessant sind für viele unserer Tiere. Was wir aber auch sagen möchten und wo wir dringend darauf hinweisen möchten, ist, dass man sich an die Regeln auch für den Besuch mit Hund hält. Gehört eben zu, dass der Hund niemals irgendwo unbeaufsichtigt bleibt, dass er immer an der kurzen Leine geführt wird, nicht in die Häuser geht und so weiter.
Dann haben wir noch eine Elefantenfrage. Und zwar, kommt Elefant Ludwig irgendwann zurück? Ludwig war ja ein Elefant, der in München hier geboren wurde und dann in den Zoo Heidelberg gegangen ist. Deswegen schaue ich jetzt Erik an, weil Erik war ja auch in Heidelberg selber im Zoo tätig.
Genau, richtig. In Heidelberg gibt es ja diese Elefanten-Jungbullengruppe und da befindet sich der Elefant Ludwig gerade. Der wird ja auch noch ein paar Jahre bleiben, um seine Sozialkompetenzen auszubauen, wie man so schön sagt. Und wo er dann danach hinkommt, entscheidet letztendlich das Erhaltungszuchtprogramm. Es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, dass er irgendwann vielleicht wieder nach Hellabrunn kommt, aber es ist sehr unwahrscheinlich, weil er hier natürlich Verwandtschaft hat und als Zuchtbulle kann er ja nicht sich da weiter vermehren. Deswegen wahrscheinlich nicht, da müsste sich sehr viel ändern mit den Elefanten hier in Hellabrunn.
Dann noch eine organisatorische Frage eher, und zwar, wie entscheiden verschiedene Tierparks, wer welche Tierarten zeigt, also welche Tierarten in den Zoos sind?
Das entscheidet natürlich erstmal grundsätzlich jeder Tierpark für sich. Das hängt damit zusammen, welches Konzept er verfolgt. Bei uns ist es eben das Geo-Zoo-Prinzip, was ja auch über allem steht. Aber wenn wir dann mal schauen, wenn wir in Hellabrunn eine Anlage neu besetzen möchten, dann greift der sogenannte ICP, der Institutional Collection Plan. Das ist sozusagen eine Matrix, wo wir dann für verschiedene Tierarten, die in Frage kommen, bewerten, wie sehr sie in Frage kommen, in Anführungsstrichen. Das über allem steht natürlich der Gefährdungsstatus. Gibt es ein Erhaltungszuchtprogramm, aber auch Besucherattraktivität, edukative Einflüsse und so weiter werden da bewertet. Und wer am Ende, wenn man mehrere Bewerber sozusagen hat, wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt und um den bemüht man sich dann. Da nimmt man eben Kontakt mit dem betreffenden Erhaltungszuchtprogramm auf und hat dann im Optimalfall eben diese Tierart neu im Bestand.
So, wir gehen in den Endspurt, würde ich sagen. Ich schaue mal, was können wir noch reinnehmen? Ah, die Frage nach dem weißen Hai fand ich noch sehr schön. Wie war die genau? Ich schaue mal, wo habe ich sie? Warum gibt es keine weißen Hai in Aquarien, also im Zoo?
Ja, das ist eine total spannende Frage. Die knüpft eigentlich auch ganz gut an, was der Carsten gerade gesagt hat. Wir überlegen uns ja heute beim Zoo immer, welche Tiere macht es überhaupt Sinn zu halten? Und noch viel drängender, welche Tiere müssen wir denn halten, um sie zu erhalten? Und da gibt es unglaublich viele Tierarten, die man eigentlich in die Haltung nehmen müsste, um sie zu erhalten. Und wir haben gar nicht den Platz dafür. Und beim weißen Hai ist es speziell so, dass die früher schon gerne mal gefangen wurden, als das Ziel vom Aquarium war, möglichst große, spektakuläre Tiere zu halten. Und es war aber total schwierig, die im Leben zu erhalten, weil man hat ja dann größere Exemplare gefangen. Die leben ja pelagisch, also mitten auf dem offenen Ozean. Da sind die dann ins Netz gegangen, haben vielleicht Verletzungen gehabt, konnten sich nicht gut anpassen an das Wasser im Aquarium. Heutzutage ist es so, dass schon regelmäßig weiße Haie in Aquarien gelangen, aber dann eher zu Forschungszwecken. Also zum Beispiel in den USA, das Monterey Bay Aquarium hält öfters mal weiße Haie für ein halbes Jahr, um bestimmte Sachen zu erforschen und gibt denen dann so einen Sender und wildert die im Meer wieder aus, um den Weg davon zu verfolgen. Die können das gut, dass die überleben. Früher sind die alle nach ein paar Tagen gestorben. Mittlerweile weiß man, wie man die pflegt, aber es macht halt keinen Sinn, viele weiße Haie ins Aquarium zu nehmen, um die wirklich zu züchten und eine Population aufzubauen, weil dafür gibt es einfach den Platz nicht.
Also müsste man irgendwie grob den halben Tierpark einfach mal als weiße Hai-Aquarium nehmen.
Genau, in Hellerbrunn könnten wir keinen erwachsenen weißen Hai halten. Und wenn man das nicht kann, dann kann man die ja nicht züchten. Und wenn man die Tiere nicht züchten kann, dann wollen wir sie ja nicht im Zoo haben.
Eine letzte habe ich noch. Und zwar, die hat mir auch gut gefallen von der Fragestellung. Und zwar hieß die einfach, ich mag Tapire. Ziehen bald Tapire in den Tierpark. Wer von euch mag zum Schluss?
Wir mögen auch Tapire. Ja, sehr gerne.
Also, da können wir uns schon mal alle einigen. Es wäre eigentlich ein guter Schluss. Wir mögen alle Tapire. Aber trotzdem, kommen Tapire mal wieder in den Tierpark? Weil es gab ja schon mal Tapire in Hellerbrunn. Ich glaube, bis 2017 Schabrackentapire.
Ja, im Nashornhaus. Es ist im Masterplan auch vorgesehen, dass wir wieder Tapire hier in Hellerbrunn haben werden. Und wir überlegen gerade, wie wir das Ganze vielleicht auch in den nächsten Jahren schon umsetzen können, weil nicht nur wir mögen Tapire. Sie stehen auch in diesem angesprochenen ICP relativ weit oben dann.
Bei eurer Tabelle.
Genau, in unserer Bewertungstabelle stehen sie relativ weit oben.
Sind ja auch spannende Tiere, glaube ich, so ein bisschen vom Aussehen, vom Kopf so ein bisschen schweineähnlich, aber eigentlich mehr Pferd, Nashorn.
Genau, das sind Unpaarhufer, zu denen gehören die Pferde und die Nashörner. Und es gibt ja nur noch 4 Tapirarten. Früher in prähistorischen Zeiten war das eine sehr verbreitete Gruppe. Und um diese 4, die es nur noch gibt, die alle 4 vom Aussterben bedroht sind, zu erhalten, müssen wir als Zoo auf jeden Fall auch was tun.
Also haben wir Hoffnung für alle, die Tapire mögen?
Ja, wir arbeiten daran.
So, wir könnten hier wahrscheinlich noch eine weitere halbe Stunde weitermachen, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall mal wieder einen großen Teil von den Fragen der Mir ist ein Tier-Hörerinnen und Hörer besprochen. Vielen, vielen Dank euch, Erik und Carsten, fürs Zeitnehmen.
Vielen Dank.
Danke, Mischa. Bis zum nächsten Mal.
Das war's also mit unserer, ja, eurer pickepackevollen Fragenfolge heute. Danke fürs Zuhören, lasst es euch gut gehen und ich sag wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.